Guten Morgen. Wie viele Entscheidungen hast du heute Morgen schon getroffen? Ich finde das schwierig zu zählen, aber ich habe mal das Internet gefragt, wie viele Entscheidungen ein Mensch sonntags morgens trifft zwischen Aufstehen und dem Gang zum Gottesdienst. Überraschenderweise habe ich eine Antwort gefunden. Und die Antwort war rund 20 bis 30 Entscheidungen. Diese Zahl ist wahrscheinlich völliger Unsinn, aber ich fand das einfach mal interessant. Als Beispiel für Entscheidungen wurden genannt die Entscheidung, ob ich überhaupt aufstehe. Das ist wahrscheinlich die erste Entscheidung, die man trifft. Oder die Entscheidung, ob man den Wecker noch 20 Mal aufs Snooze drückt. Oder die Entscheidung, welches Shampoo ich verwende oder welche Kleidung ich anziehe. Und noch andere Kleinigkeiten und unterbewusste Entscheidungen. Auf jeden Fall treffen wir viele Entscheidungen schon morgens. Wissenschaftler wollen irgendwann mal herausgefunden haben, dass ein durchschnittlicher erwachsener Mensch am Tag durchschnittlich 20.000 bis 35.000 Entscheidungen trifft. Umgerechnet sind das 19 bis 34 Entscheidungen pro Minute, wenn man 7 Stunden Schlaf annimmt. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas berechnet und ob die Zahl irgendwie korrekt ist oder wie man das macht. Aber auf jeden Fall zeigt es eine Tendenz. Eine Tendenz, dass wir sehr viele Entscheidungen treffen. Die meisten davon wahrscheinlich unbewusst. Auch heute Morgen habt ihr jeder wichtige Entscheidung getroffen. Ihr habt entschieden, dass ihr aufsteht. Ihr habt entschieden, dass ihr zum Gottesdienst kommt. Ihr habt entschieden, hier zu sitzen und mir zuzuhören. Hoffentlich. In der Wissenschaft gibt es zwar die Tendenz, dass es so etwas wie einen freien Willen und freie Entscheidungen gar nicht gibt, weil physikalisch gesehen alles auf dem Ursache-Wirkungsprinzip bezieht, aber auch die Wissenschaft ist sich da gar nicht mehr sicher, Stichwort Quantenphysik. Aber bei sowas bin ich dann froh, dass ich mich nicht auf die Wissenschaft verlassen muss und das auch gar nicht verstehen muss, wie das funktioniert. Denn ich weiß, dass ich auf Gottes Wort vertrauen darf, auf die Bibel. Und in der Bibel sehen wir von vorne bis hinten durchgehend, dass wir Menschen einen freien Willen haben. Wir können freie Dinge entscheiden. Gott hat uns mit einem freien Willen geschaffen. Das beste und zugleich auch traurigste Beispiel davon sehen wir bei Adam und Eva. Gott gab ihnen die freie Entscheidung, sich an seine Regeln zu halten oder eben nicht. Leider haben sich Adam und Eva dagegen entschieden. Und um das Thema Wille soll es auch heute in der Predigt gehen. André hat das ja schon angekündigt. Ich setze meine Predigtreihe über das sogenannte Vaterunser fort. Einem besonderen Gebet, welches Jesus seinen Jüngern gegeben hat. In dieser Reihe spreche ich über die einzelnen Teile des Gebetes, damit wir sehen, warum diese in diesem Gebet drinstehen und warum das auch für uns in unseren Gebeten wichtig ist. Ich möchte zu Beginn dieses Gebet einmal wieder vorlesen, dass wir das in Erinnerung haben. Aus Matthäus 6, die Verse 9 bis 13. Matthäus 6, Vers 9 bis 13. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Heute geht es um den zweiten Teil von Vers 10. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Das ist die dritte Bitte im Gebet, die sich immer noch um Gott dreht. Das Gebet fängt ja damit an, dass wir Gott ansprechen und uns klar werden sollen, zu wem wir eigentlich beten. Dann kommen drei Bitten, die sich um die Verherrlichung Gottes drehen. Und erst danach kommen überhaupt Bitten für uns dran. Darum wird es dann in den nächsten Predigten gehen. Aber heute geht es erstmal darum, dass Gottes Wille geschehen soll. Ja, Gottes Wille soll geschehen. Das bitten wir im Vaterunser. Reicht das nicht, wenn wir das bitten? Wozu muss ich da jetzt eine ganze Predigt drüber halten? Das ist doch dann Gottes Sache, wie er seinen Willen durchsetzt und nicht meine Sache, oder? Wenn ich auf der Arbeit einen Willen habe und ihn durchsetzen will, dann ist das meine Sache, ihn durchzusetzen. Ja, das könnte man schnell meinen, dass uns das ja egal sein kann und sich Gott gefällig selbst drum kümmern soll, dass sein Wille geschieht. Aber tatsächlich haben wir doch sehr viel mit dem Willen Gottes zu tun. Gott ist niemand, der einfach stumpf seinen Kopf durchsetzen will, egal ob das Menschen hilft oder schadet. Wir Menschen machen das gerne so. Wir setzen unseren Willen durch, aber bei Gott finden wir so etwas nicht. Gottes Wille ist vielmehr etwas, womit er uns helfen will, womit er uns unterstützen will. Ich möchte dazu eine Stelle aus dem Kolosserbrief lesen. Ausnahmsweise lese ich mal nicht aus der Elberfelder Übersetzung, sondern aus der Schlachter Übersetzung, weil die Bibelstelle in der Elberfelder habe ich selbst nicht verstanden. Manchmal ist die Grammatik ja dann doch etwas schwieriger. Aber ich lese Kolosser 4, Vers 12. Kolosser 4, der Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der allezeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Diese Stelle stammt aus dem Briefschluss des Briefes, aber sie enthält etwas sehr, sehr Wichtiges. Paulus schreibt, dass Epaphras sehr viel und sehr intensiv für die Christen in Kolosse betet, dass sie fest im Willen Gottes stehen. Hier sehen wir eindeutig, dass der Wille Gottes nicht einfach etwas ist, das wir über uns geschehen lassen sollen, sondern wir stecken mittendrin im Willen Gottes. Und allein, dass wir die Bibel überhaupt haben, ist ja eigentlich schon der Beweis dafür, dass der Wille Gottes relevant für uns ist. Denn wenn es Gottes Interesse wäre, dass er seinen Willen einfach über uns hinweg durchsetzen würde, bräuchten wir die Bibel, sein Wort, gar nicht. Wir könnten sowieso nichts ändern und wozu müssen wir uns dann die Mühe machen, uns mit Gott zu beschäftigen, wenn er seinen Willen doch einfach durchsetzt? Aber nein, Gott hat uns sein Wort, die Bibel, gegeben, damit wir ihn kennenlernen und seinen Willen kennenlernen. Im Brief an die Römer bestätigt Paulus, dass wir uns aktiv mit dem Willen Gottes auseinandersetzen sollen. Ich lese das aus Römer 12, Vers 2. Römer Kapitel 12, der Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus beschreibt hier, dass wir unser ganzes Denken und ganzes Sein auf Gott ausrichten sollen, damit wir den Willen Gottes richtig erkennen können. Wenn Paulus so etwas fordert, dann ist eindeutig, dass der Wille Gottes etwas sehr Wichtiges für uns ist. Paulus fasst hier auch einige Wesensmerkmale von Gottes Willen zusammen, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Zu so etwas sagt vermutlich kaum jemand freiwillig nein. Wer würde sich nicht über Gutes, Wohlgefälliges und Vollkommenes freuen? Allerdings sind diese drei Dinge noch nicht der Wille Gottes, sondern es sind die Wesensmerkmale vom Willen Gottes. Alles, was Gottes Willen betrifft, führt am Ende zu diesen drei Prinzipien. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Daran können wir übrigens auch prüfen, ob etwas tatsächlich der Wille Gottes ist. Aber was ist dann jetzt der Wille Gottes? Was will denn Gott von uns? Eigentlich ist das ganz einfach. Die Beschreibung von Gottes Willen fängt hier vorne an, auf der ersten Seite, und geht bis nach hier hinten zur letzten Seite. Ist doch ganz einfach, oder? Durch die ganze Bibel hindurch sehen wir, was Gott will, was sein Plan ist und was seine Absichten sind. Aber natürlich haben wir in der Bibel auch diverse konkrete Bibelstellen, die ganz konkret sagen, was der Wille Gottes ist. Ich möchte dazu einfach mal als Beispiel eine Stelle lesen. Diese Verse klingen für manche vielleicht etwas komisch und für einige sind sie auch sehr schwer, diese Verse. Ich werde noch etwas dazu erklären natürlich. Ich lese aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 und 18, Vers 16 bis 18. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Hier haben wir ein konkretes Beispiel von Gottes Willen. Und wenn in unserem Leben alles gut läuft, dann ist das auch sehr einfach, uns zu freuen, zu beten und Dank zu sagen. Aber gerade diese drei Dinge fallen uns besonders schwer, wenn eben nicht alles gut läuft. Freut euch alle Zeit, ist leicht gesagt, wenn es zum Beispiel in der Familie zu Schicksalsschlägen kommt. Betet unablässig, vernachlässigen wir sehr schnell, wenn nicht alles rund läuft. Und in allem Dank zu sagen, fällt sehr schwer, wenn alles hoffnungslos erscheint. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich hatte Zeiten, da war Freude das Letzte, an das ich gedacht hätte. Zeiten, wo es mir so schlecht ging, dass ich zum Beispiel die Musik so laut aufdrehen musste, dass ich meine eigenen Gedanken nicht mehr höre, weil ich es nicht ertragen habe, weil ich es nicht ertragen konnte. Aber dennoch schreibt Paulus hier, dass das der Wille Gottes ist, dass wir uns alle Zeit freuen sollen, unablässig beten sollen und in allem Dank sagen sollen. Aber wie geht das? Wie geht das, dass wir das alle Zeit tun sollen? Manchmal zwischendurch ist das ja noch ganz einfach. Das geht nur durch Gottes Geist in uns, nur wenn wir versuchen, den Heiligen Geist wirken zu lassen. In so einer Situation zu beten, kann sehr schwer fallen. Aber selbst ein einfaches Hilfe an Gott gerichtet, ist ausreichend. Die Bestätigung davon lesen wir beim Propheten Jeremia. In Jeremia 29, Vers 12. Jeremia war ein Prophet, der es nicht einfach hatte. Er hat es sehr schwer gehabt. Gott hat ihm den Auftrag gegeben, zum Volk zu sprechen und ihm schon vornherein gesagt, die werden sowieso nicht auf dich hören. Und trotzdem hatte er den Auftrag, zum Volk zu reden. Ich lese aus Jeremia 29, den Vers 12. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Gott hört unser Gebet und er baut uns in jeder Situation wieder auf, damit wir uns wieder in ihm freuen können, unablässig beten können und in allem Dank sagen können. Ich möchte dazu ein Beispiel auch noch erzählen von einer Frau, die auch sehr viel Schlimmes erlebt hat. Einige von euch haben sicherlich schon mal etwas von Corrie ten Boom gehört. Sie war eine Niederländerin, deren Familie im Zweiten Weltkrieg Juden versteckt hat. Irgendwann wurde ihre Familie verraten und sie wurden verhaftet. Nach einigen Zwischenstationen kamen schließlich Corrie und ihre Schwester Betsy in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. In dem Schlafsaal, wo die beiden untergekommen waren, wimmelte es extrem von Flöhen. Als Corrie das bemerkt hatte, war sie verzweifelt. Ihre Schwester machte ihr jedoch Mut mit genau diesem Bibelvers aus 1. Thessalonicher. Freut euch alle Zeit, betet unablässig und sagt in allem Dank. Dann beteten beide und Betsy dankte auch für diese Flöhe, weil eben der Vers sagt, wir sollen in allem dankbar sein. Corrie konnte das nicht verstehen. Sie dachte, dass das nicht stimmt, dass das falsch ist. Corrie und Betsy konnten damals auch eine Bibel mit in das KZ schmuggeln. Die Geschichte dazu ist sehr interessant, die könnt ihr euch gerne mal angucken. Sie lasen viel in dieser Bibel und mit der Zeit hielten sie sogar geheime Gottesdienste in diesem Schlafsaal ab. Entdeckt wurden sie nie. Es ist nie aufgefallen, dass sie Gottesdienste abhalten. Irgendwann haben sie herausgefunden, warum. Und zwar genau wegen der Flöhe. Die Wachen haben diesen Schlafsaal nie betreten wegen der Flöhe. So konnten sie ungestört Gottesdienste abhalten. So schrecklich Flöhe sind, so waren sie am Ende doch ein Segen für all diese Frauen in diesem Schlafsaal. In diesem Beispiel hatte ich eine Situation, die erst einfach nur schrecklich war, die keiner verstehen konnte, am Ende zu etwas Gutem gewandt. Wenn wir das bedenken, dann ist es schon deutlich verständlicher, warum es Gottes Wille ist, dass wir uns alle Zeit freuen sollen, unablässig beten sollen und in allem Dank sagen sollen. Alles, was uns, seinen Kindern oder denen, die noch seine Kinder werden, geschieht, dient am Ende zum Guten und nicht zum Schlechten. Es gab eine Zeit, da konnte ich das selbst nicht mehr glauben. Aber heute kann ich hier stehen und das mit vollster Überzeugung sagen und bestätigen. Aber daneben gibt es auch noch weitere Stellen, die von Gottes Willen sprechen, ganz konkret. Ich möchte noch ein paar Beispiele vorlesen. Einmal aus 1. Thessalonicher 4, den Vers 3. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Oder ein anderes Beispiel aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 15. 1. Petrus 2, Vers 15. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. An diesen Beispielen sehen wir, dass wir den Willen Gottes nicht einfach so nebenbei erfüllen können. Wir müssen unser Leben schon grundlegend ändern, wenn wir nach dem Willen Gottes leben wollen. Petrus bestätigt das auch etwas später in seinem ersten Brief nochmal. Ich lese aus 1. Petrus Kapitel 4 die ersten beiden Verse. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Petrus macht hier einen deutlichen Unterschied zwischen dem, was die Menschen gerne wollen und was Gott will. Später nennt er das Leben nach menschlichen Prinzipien auch den Willen der Nationen, im Gegensatz zum Willen Gottes. Und zählt auch einige Sünden auf, die darunter fallen. Wir aber sollen das nicht mehr tun, deswegen hat uns Jesus und Vater unser auch mitgegeben, dass wir dafür beten sollen, dass Gottes Wille geschieht. Von alleine würde kein Mensch, auch wir, nicht auf die Idee kommen, Gottes Willen umzusetzen. Und sehr deutlich wird uns das, wenn wir einige Verse weiterlesen, in 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 10. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient einander. So dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Was Petrus hier beschreibt, ist eine Zusammenfassung von vielen Dingen, die den Willen Gottes betreffen. Kurz gesagt geht es hier um Nächstenliebe. Ich finde es interessant, wie viel in Gottes Wort am Ende auf Nächstenliebe hinausläuft. Aber das unterstreicht ja nur, wie wichtig dieses Thema ist. Und mit dem Willen Gottes ist Nächstenliebe untrennbar miteinander verbunden. Wenn wir uns Gottes Wort, die Bibel, anschauen, dann hat Gott ja über die Zeit sehr oft seinen Willen mitgeteilt. Teilweise persönlich einzelnen Personen, teilweise einer Gruppe und teilweise einem ganzen Volk. Die größte Sammlung, sage ich jetzt mal, vom Willen Gottes dürfte das mosaische Gesetz sein. Dieses Gesetz wurde dem Volk Israel vor mehreren tausend Jahren durch Mose gegeben von Gott. Dort beschreibt Gott detailliert, was er will, wie sich die Israeliten verhalten sollten. Daneben hat Gott sehr oft durch Propheten den Menschen seinen Willen mitgeteilt. Dem Volk Israel meistens, aber teilweise auch den Völkern drumherum, zum Beispiel bei Jona. Und auch Jesus und die Apostel haben uns etliches mitgeteilt, was Gottes Wille ist, wie wir uns verhalten und miteinander leben sollen. Aber all das lässt sich zusammenfassen. Diese ganzen Gesetze und Regeln, prophetischen Worte und Anweisungen und Hilfen kann man zusammenfassen. Und Jesus selbst gibt uns diese Zusammenfassung davon. Ich lese aus Matthäus 22, die Verse 35 bis 40. Matthäus 22, Vers 35 bis 40. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welches Gebot ist groß im Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Diese geweihten Gebote sind die Zusammenfassung vom Willen Gottes. Also quasi die Zusammenfassung der gesamten Bibel. Natürlich brauchen wir den Rest der Bibel auch. Sonst verstehen wir nicht im Detail, was damit gemeint ist. Oder wie wir das umsetzen sollen. Aber es ist der Wille Gottes, dass wir ihn und besonders auch uns gegenseitig lieben. Über die Liebe zu Gott, zu Jesus, hat André heute Morgen schon einiges erzählt. Und ja, was das bedeutet, auch uns gegenseitig zu lieben, haben wir vorhin schon aus dem 1. Petrusbrief gelesen. Gastfreundlichkeit, auch dass wir andere nicht nach ihren Fehlern beurteilen und behandeln und dass wir anderen dienen sollen. Eigentlich klingt das gar nicht mal so kompliziert, aber ich glaube, jeder hier weiß, dass das nicht unbedingt einfach ist, dass es Situationen gibt, wo uns das wirklich schwerfällt. Allein schon die Sache, dass wir andere nicht nach ihren Fehlern beurteilen und behandeln sollen. Ich glaube, wir Menschen haben es perfektioniert, andere nach ihren Fehlern zu beurteilen und zu behandeln. Aber genau das sollen wir nicht tun. Wenn Gott jemandem eine Sünde vergeben hat, dann haben wir nicht mehr das Recht, noch irgendetwas auf diese Sünde zu beziehen. Wie Petrus schreibt in seinem Brief, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das heißt, dass wir so miteinander umgehen sollen, als gäbe es diese Sünden nicht, wenn Gott sie vergeben hat. Was bringt aber jetzt diese Liebe zu Gott und die Liebe zu unseren Nächsten? Die Antwort darauf, was das bringt, lesen wir im Brief an die Epheser. Ich lese dazu aus Epheser 4 die ersten 6 Verse. Epheser 4, Vers 1 bis 6. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, der über allen und durch alle und in allen ist. Paulus beschreibt hier Einheit. Eine Einheit, die wir Menschen nicht selbst schaffen könnten. Aber auch das ist der Wille Gottes, dass wir eine Einheit in ihm und durch ihn sind. Er beschreibt dort auch, was das Zentrum dieser Einheit ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Es geht hier nicht darum, dass wir alle einer Meinung sind, dass wir zum Beispiel die gleiche Musik hören oder dieselbe Dekoration mögen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe, einen Gott und Vater haben. In der Welt draußen, in den großen Kirchen, gibt es auch eine Bewegung zur Einheit. Diese Bewegung nennt sich Ökumene. Allerdings versucht diese Ökumene nicht, Einheit zu schaffen, indem sie sich auf den einen Gott und Glauben fokussiert. Nein, sie versucht, Einheit zu schaffen, indem sie die Unterschiede der Konfessionen und Religionen hervorhebt und verherrlicht. Einheit durch Unterschiede. Dass es nur scheitern kann, sehen wir heute besser denn je, wenn wir uns die Kirchen anschauen. Ich habe ja vorhin schon einmal von Corrie ten Boom erzählt, wie sie mit ihrer Schwester Betsy geheime Gottesdienste im KZ Ravensbrück abgehalten hat. In diesem KZ waren natürlich nicht nur Ungläubige, sondern auch Gläubige verschiedener Kirchen und Konfessionen und aus verschiedenen Ländern. Und ich finde die Beschreibung von diesen Gottesdiensten sehr gut, wie Corrie sie in ihrem Buch schreibt. Und um das zu beschreiben, möchte ich das einmal aus dem Buch vorlesen, weil das nachzuerzählen, kommt dem nicht gerecht. Ich lese aus dem Buch Die Zuflucht von Corrie ten Boom, erschienen 2021 bei S.M. Hensler, einen Abschnitt auf den Seiten 235 und 236 vor. Diese Gottesdienste in Baracke 28 hatten nicht ihresgleichen. Es kam vor, dass bei einem eine Gruppe römischer Katholikinnen das Magnifikat auf Lateinisch aufsagte, ein paar Lutheranerinnen einen Choral flüsterten und Frauen, die der russisch-orthodoxen Kirche angehörten, leise ein Lied sangen. Die Menge um uns herum wurde immer größer, drängte sich auf den daneben liegenden Plattformen, also Schlafplattformen, und hing über die Ränder hinaus, bis die Plattformen knarrten und schwankten. Schließlich schlugen Betsy oder ich die Bibel auf. Da nur die Holländerinnen den holländischen Text verstehen konnten, übersetzten wir ihn laut ins Deutsche. Und dann vernahmen wir, wie die lebensspendenden Worte auf Französisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch durch die Gänge hallten. Diese Abende unter der elektrischen Birne waren ein kleiner Vorgeschmack des Himmels. Ich dachte an Harlem, an die Kirchen der verschiedenen Konfessionen, jede hinter ihrem schmiedeeisernen Gitter und der Barriere ihrer Lehre. Und ich wusste wieder einmal, dass in der Dunkelheit Gottes Wahrheit am hellsten leuchtet. Corrie beschreibt später, wie sich die Situation seit den Gottesdiensten, die Situation in dem Schlafsaal und der Umgang der Gefangenen massiv verbessert hat. Wo früher Flüche und Schläge normal waren, wenn sich die Frauen gegenseitig nicht ausstehen konnten, wurde irgendwann Freundlichkeit und Liebe normal und sie haben sich so begegnet. Was hatten sie gemacht? Sie haben sich nicht um Konfessionen und Herkunft gekümmert, sondern auf das Wort Gottes. Sie haben sich auf die Bibel fokussiert, die lebensspendenden Worte, wie Cori es schreibt. Menschlich ist das nicht zu erklären. Egal wie viele Teambuilding-Workshops man machen würde, eine solche Einheit könnten wir Menschen niemals erreichen. Eine solche Einheit können wir nur in Gott erreichen, indem wir uns ganz auf ihn und sein Wort konzentrieren. Die Unterschiede und verschiedenen Meinungen werden dadurch vielleicht nicht verschwinden, aber sie rücken in den Hintergrund. Auch ändert sich dadurch eher nichts an den Persönlichkeiten der Menschen, sei es zurückhaltend, impulsiv oder irgendwas anderes. Aber in Gott lernen wir trotzdem in Liebe miteinander umzugehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir dafür beten. Es geht ja in der Predigt heute darum, dass wir beten, dass Gottes Wille geschehen soll. Manchmal setzt Gott seinen Willen mit uns um und manchmal setzt er ihn trotz uns um. Aber in jedem Fall sollen wir dafür beten. Wenn wir nicht für seinen Willen beten, dann werden wir ihn auch nicht sehen, weil wir dann uns nicht für seinen Willen öffnen. Ein wichtiges Prinzip beim Willen Gottes ist es, dass ich meinen eigenen Willen, meine eigenen Vorstellungen und Meinungen zurücknehme und Gottes Willen vorne an die erste Priorität stelle. Paulus beschreibt das auch in seinem Brief an die Galater in Kapitel 2, Vers 20. Galater Kapitel 2, Vers 20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wir sollen unser Leben im Glauben an den Sohn Gottes leben. Er an erster Stelle. Dafür brauchen wir aber auch seine Hilfe. Deswegen müssen wir immer wieder beten, dass Gottes Wille geschieht. Aber wenn du das betest, musst du dir auch im Klaren sein, dass du dabei aktiv eine Rolle spielst. Ja, manchmal muss Gott seinen Willen trotz uns umsetzen. Aber der Regelfall sollte sein, dass er seinen Willen mit uns umsetzt. Lasst uns, wenn wir beten, um Erkenntnis beten, dass er uns in seinem Wort und im Alltag zeigt, was sein Wille ist und wie wir ihn umsetzen können. Ich schließe die Predigt mit einem Segen aus Galater 1, die Verse 3 bis 5. Galater 1, Vers 3 bis 5. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.